Olli, wir wissen noch immer nicht, wohin der Eisvogel mit Chris E-Faces geflogen ist.
Es ist, als hätte er sich in Luft aufgelöst.
Wir müssen Chris E-Faces helfen. Unbedingt. Das bin ich ihm schuldig. Er soll nicht noch einmal das erleben müssen, was ihm widerfahren ist. Das wäre allzu grausam.
Wovon sprichst du, Dieter? Willst du uns nicht endlich sagen, was für ein Geheimnis diesen Mann umgibt?
Vielleicht sollte ich das tun. Ganz sicher ist auch Chris E-Faces damit einverstanden. Also hör zu. Chris E-Faces hielt sich bei der rechten und der linken Hand des Podcasts auf, als...
Dennis! Nico!
Wisst ihr, wohin der Eisvogel unseren Freund gebracht hat?
Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft!
Hallo Freunde, hallo liebe Masters-Fans. Nach diesem kleinen netten Einstieg begrüße ich dich jetzt auch recht herzlich und offiziell bei uns im Machtschädel. Es geht heute um die lachende Brücke. Hallo Dieter.
Hallo Olli. Ja, die lachende Brücke, die haben wir heute für euch parat. Da freue ich mich schon drauf. Und wir sind heute wieder nicht alleine hier, Olli.
So ist es. Heute sind sie wieder da und zwar... als Tag-Team, der Dennis und der Nico. Hallo Jungs.
Moin. Ja, schön wieder hier zu sein. Ich habe die ganze Zeit hier mir auf den Fingernägeln quasi gebissen gewartet, bis ihr uns begrüßt. Denn ich habe Megabrand. Und wenn man vom Megabrand spricht, auch das eine oder andere Feuer am Wandsbeker Markt wird wahrscheinlich gelöscht. Hallo Nico.
Hallo, liebe Giganten. Hallo Masters-Fans, hallo Reds Universe. Es ist mal wieder soweit. Ich stehe hier auf dem Wandsbeker Marktplatz und habe meine lachende Brücke Actionfigur in der Hand. Ebenso ein Bier, welches ich nun öffne. Das ist ein Geräusch, ne? Das stoße ich aber erstmal mit euch an, wa?
Ja, da mache ich doch mit.
Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohle. Und immer wenn die beiden Jungs aus Hamburg, die beiden Biergenießer dabei sind, dann werden wir euch natürlich auch verraten, welche Biere getrunken werden. Meines ist bereits offen. Ich hatte schon Durst. Und ich trinke heute ein Stiegl Bio-Zwickel aus Salzburg. Oh. Lecker, sage ich euch. Sehr, sehr lecker.
Nicht schlecht. Was hat der Dieter da?
Ja, ich muss sagen, ich habe dasselbe Bier wie beim letzten Mal. Ein lokales Augustinerbräu aus dem Kloster Mühlen in Salzburg. Da ist der Kasten noch nicht leer.
Ja, aber das... Nico, das gibt Abzüge, oder?
Ich glaube auch. Also das lassen wir so nicht durchgehen.
Das hätte ich jetzt nicht gesagt in aller Öffentlichkeit. Ja.
Naja, der wird ja heute leer. Das ist ja gar keine Frage.
Sehr gut. Ja, ich hatte die letzten beiden Male, wo ich zu Gast sein durfte, hatte ja jeweils ein Stiegl Hell, also ein Bier aus eurer Heimat. Heute habe ich ein ganz besonderes Bier. Ich habe es nämlich noch nicht getrunken. Ich freue mich aber drauf, bin gespannt wie ein Flitzebogen. Und zwar diesmal aus meiner Heimat, aus dem Rheinland. Und zwar von der Gaffelbrauerei. Und zwar ein Bier, was sie normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten nur vor Ort ausschenken, was sie aber dann jetzt aufgrund vielfacher Nachfrage auch mal in die Flasche abgefüllt haben. Das ist das Gaffel Wies. Das Wies, muss man sich vorstellen, ist der Vorgänger des Kölsch. Das ist ein unfiltriertes, helles Bier und hinten drauf steht schon mal, das ist ein echtes Geschmackserlebnis, besonders in geselliger Runde. Und zu welchem Anlass würde das besser passen, als heute hier bei Folge 15, die lachende Brücke, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Nico, was hast du denn offen?
Ich habe heute ein Postmodern Classic offen und zwar das gute alte Punk IPA von BrewDog. Eiskalt, diesmal nicht aus dem Glas, ich trinke hier aus der Flasche, es liegt einfach gut in der Hand, weißt du? Und das Ganze aus dem Glas trinken, das dauert mir zu lang und sowas, weißt du? Dann hast du eine Schaumkrone oben, die du nicht willst, ja? Ich will das einfach nur kippen heute.
Das ja, doch super. Gut. Klingt wunderbar, Dieter. Ich habe mir heute einiges vorgenommen. Ich habe mit dem Dennis ja letztens noch geschrieben. Ich war ein bisschen müde, mir ist die Energie ein bisschen ausgegangen am Ende des letzten Podcasts. Ich habe nämlich da untertags schon einige Bier getrunken, um beim Thema zu bleiben. Und bin dann, wir nehmen meistens.
Das war aber auch schönes Wetter, ne?
War wunderschönes Wetter und wir nehmen meistens um 8:30 auf. Und es wird dann auch oft länger mit dem Vorgeplänkel und hin und her und ja, da ist mir dann am Schluss die Energie ausgegangen. Aber heute habe ich jetzt erst angefangen und ich habe mir einiges vorgenommen, eine gut deliverte Show plus den Nico und den Dennis nicht zu verwechseln.
Das ist schon genau. Mal gucken, genau, ob das klappt auf jeden Fall. Ja. Wir haben uns ja heute eine ganz besondere Folge ausgesucht und eine Sache, die wir vorhin im Intro gehört haben, da muss ich jetzt doch mal nachfragen. Chris E. Faces, wir sind heute auf der Suche auch nach ihm, ne?
Ja, genau.
Wir geben die Hoffnung ja nicht auf.
Nein, wir geben die nicht auf. Und zwar, Dennis, Nico, es gibt ja ganz großartige Neuigkeiten. Und zwar, unser Chrissy, der in der ersten Folge mitgemacht hat und der dann verschwunden ist, von Skeletor mutmaßlich entführt worden ist, der ist wieder aufgetaucht. Er hat sich verkleidet als Chris E-Faces und wurde aber dann gleich wieder vom Eisvogel entführt. Also das habe ich noch mitbekommen. Ja, müssen wir gucken. Mal sehen, was wir heute herausfinden können. Aber wie gesagt, die Chancen sind da, dass wir ihn zurückholen in den Podcast. Oder Olli, was sagst du?
Wir werden schauen, was wir tun können. Ganz genau so ist es. Der Chris E. Faces, auch ihn umgibt ein ganz, ganz, ganz großes Geheimnis. Und wenn wir ihn zurückholen, dann kann ich euch versprechen, werden wir mindestens so viel Geheimnis lösen über den Chris E. Faces, wie es diese Folge über den Man E. Faces tut. Ja, diese Sendung ist ja eigentlich zeitlos, aber trotzdem ganz kurz, der Dieter hat das Handout geschrieben, er hat einen Punkt reingegeben, das ist WrestleMania, war vor ganz kurzer Zeit, ganz kurzes, einminütiges Feedback, Dennis, Nico, wir haben natürlich die Reds-Folge über WrestleMania gehört, aber vielleicht noch ganz kurz für die Machtschädeln da draußen, wie hat es euch gefallen? WrestleMania 37 oder WrestleMania 21, wie der Dieter sagen würde.
Ja, Nico, wie hat's dir gefallen?
Na, es war diesmal was ganz Besonderes. Das Wetter hat nämlich mal nicht mitgespielt. WrestleMania wieder Open Air. Und zum ersten Mal kam es dazu, dass es sich etwas hinzögerte, bis das erste Match begann. Ich glaube, um die 40 Minuten wurden wir hingehalten und die Wrestler mussten improvisieren in diversen Backstage-Segmenten. Das war relativ amüsant, muss ich sagen. WrestleMania wieder auf 2 Tage verteilt. Tolle Matches dabei. Man hätte es aber auch an einem Tag bringen können und so ein paar Filler-Matches rauslassen können. Im Großen und Ganzen hat es wieder Spaß gemacht. Es waren auch wieder Fans im Stadion. Laut WWE Ausverkauf 25.000. Es waren aber, glaube ich, nur pro Nacht, glaube ich, 10 bis 15. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, Dennis.
Ja, es wird gut, man hat von den Fans nicht so viel gesehen. Die Card an sich war dieses Jahr natürlich nicht überragend. Das hebt man sich wahrscheinlich für die nächsten Jahre auf, wenn man wieder, also wir dann auch, hoffentlich wieder vor Ort dabei sein können. Also wer noch nicht reingeschaut hat, das kann man mal durchskippen oder sich mal ein paar YouTube-Videos anschauen oder sowas, die Highlights.
Ja, die Main-Events,
also, was
ne?
ganz Großes hat man da nicht anschauen. Verpasst. Ja, das auf jeden Fall.
Ja, ja. Ich bin jetzt schon langsam wieder warm geworden mit Wrestling und mit der WWE und ich habe mir jetzt die WrestleMania angeguckt, weil Dennis, Nico, ich muss euch sagen, ich habe jetzt schon vor der WrestleMania 2 Podcasts, 2 Reds-Folgen gehört und ich habe einfach absolut nichts verstanden, gar nichts, wovon ihr geredet habt. Jetzt habe ich
das mir geht die uns aber auch schon.
Angesehen und auf einmal bin ich mitgekommen. Ja, es war dann, jetzt war es richtig interessant auch, da mal reinzuhören.
Ja. Mir kommt es vor, als wäre ich jetzt wieder in dem Podcast, in dem ich noch am Freitag war, weil am Freitag habe ich für die rechte und die linke Hand des Podcasts, für unseren anderen Podcast oder für meinen anderen Podcast eigentlich, auch eine Wrestling-Folge aufgenommen. Und zwar haben wir hier über bunte Wrestler gesprochen, also über Wrestler aus den frühen 90ern, Ultimate Warrior, Macho Man, Hitman und wie sie, die Bushwhackers natürlich, wie sie alle geheißen haben. Und da habe ich den Markus Holzer zu Besuch gehabt als Gast. Und das war auch ein 2-Stunden-Ding. Und ich glaube, ich schneide da jetzt die erste halbe Stunde wieder raus und nenne es dann Teil 3 wahrscheinlich für drüben, für den anderen Podcast. Denn über Masters haben wir jetzt überhaupt noch gar nicht gesprochen.
Ja, aber da.
Aber das werden wir jetzt machen, oder?
Da kommen wir aber jetzt hin, weil.
Denn auch die kämpfen ja sehr gerne, ja.
Genau. Wir verbinden da die zwei Universen, das Wrestling-Universum und den Motu-Kosmos. Genau, ja, heute die Folge Die lachende Brücke. Ich nehme es mal vorweg, also bei dieser Folge, da geht's um einiges, insbesondere auch um Architektur, um Brücken. Kennst du dich damit aus, Olli?
Ja, ich habe mal kurz überlegt, Hochbau zu studieren,
ja.
Aber dann gab es sowas wie eine Aufnahmeprüfung und dann habe ich es doch gelassen.
Brückenbogen, und, so Brücke ohne Pfeiler und so weiter, römische Brücke. Das hast du da fundiertes Fachwissen?
Ja, nein.
Nicht so ganz, naja, okay.
Aber wir beide waren ja schon mal in Mostar und haben uns diese wunderschöne Brücke gemeinsam angeschaut, nicht wahr?
Ich habe mir schon mehrere Brücken angesehen und ich habe allerdings noch keine lachende Brücke gesehen oder gehört. Das werden wir ja noch herausfinden in der Folge. Dafür, lieber Olli, bin ich aber fast ein Zwergenexperte. Und über Zwerge wird es heute auch gehen.
Kommt das?
Und vor allem um die Frage, ja, wie sind Zwerge so drauf? Wo leben die? Welche Zwerge sind gefährlicher? Die, die im Dschungel leben oder die in den Bergen, in Höhlen, in geheimnisvollen Höhlen leben? Ja, und vielleicht können wir auch die spannende Frage erörtern. Wie kommen die Höhlenzwerge zu ihren Giftpfeilen? Da gibt es ja keine Pfeilgiftfrösche, so wie im Dschungel.
Sehr, sehr schön. Let's go, würde ich sagen.
Zu den Brücken, zu den Brücken müssen wir natürlich hier nur kurz als Hamburger was einwerfen.
Oh,
also
ja,
Hamburg hat ja mehr Brücken als Venedig und Amsterdam zusammen. Und mit über 2500 Brücken hat Hamburg mehr als jede andere europäische Großstadt. Also,
und wir können mit Stolz sagen, dass wir schon jede dieser zahlreichen Brücken begangen sind.
Eigentlich alle.
Ob und, drüber oder und drunter, ne?
Wir haben den Tag ja noch gesehen, auch an einer sehr schönen Brücke, hier ein Geocache schon mal gehoben
in
und so
Tat.
Weiter. Ne? Also die Brücken sind uns durchaus bekannt. Deswegen richtig, dass ihr uns eingeladen habt für diese wundervolle Folge.
Perfekt, perfekt. Da haben wir die richtige Folge gefunden für euch. Ja, dann gehen wir gleich mal zum Cover, oder? Da ist ja die lachende Brücke bereits abgebildet. Olli, was sagst du zu dem Cover? Erklär's uns mal kurz.
Ja, Skeletor und He-Man kämpfen mit ihren Schwertern gegeneinander. Beide sind so irgendwie in die Knie gegangen und versuchen da irgendwie das Beste aus ihren Körpern rauszuholen. Und im Hintergrund sieht man eben die Schlucht und auch die Brücke. Die Brücke ist scheinbar schon im lachenden Zustand. Das Wasser ist glatt und es sieht tatsächlich aus, wenn man es hineininterpretieren möchte, dass diese Brücke lacht. Aber man muss schon wirklich genau schauen. Ein bisschen so Augen sind erkennbar und ein Mund, beziehungsweise eben dieser Brückenbogen, der sich im Wasser spiegelt. Aber, lieber Dieter, ist dieses Cover gut gelungen? Ich weiß nicht recht, ne?
Ja, also ich finde nicht. Es sieht tatsächlich etwas seltsam aus, so ein bisschen wie eine Kindergartenzeichnung. Es ist nicht wirklich, die Brücke ist einfach mitten in der Schlucht zwischen den Bergen. Da gibt es keinen Weg oder sonst irgendwas. He-Man und Skeletor sind ja irgendwie komisch abgebildet, oder? Da hat man versucht, Dynamik in den Kampf reinzubringen, aber irgendwie sieht es seltsam aus, wie die zwei da dastehen.
Ich glaube, was hier gesagt haben und ob ich es irgendwo mal gelesen habe, es war, glaube ich, auch immer ein Ansatzpunkt, dass man gesagt hat, man möchte die Figuren so darstellen auf dem Cover, wie die Kauffiguren sich tatsächlich auch bewegen können. Mhm. Und das sieht tatsächlich so aus. Ich bin mir relativ sicher, dass ich diese Haltungen mit meinen Masters of the Universe-Figuren hingekriegt hätte. Bei Skeletor bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn dafür nicht erst in die Mikrowelle hätte legen müssen.
Ja.
Aber generell auch das verbissene Gesicht hier von He-Man, ne, der wirkt auch so ein bisschen, als wäre der mit Olli und Stefan Otterpol unterwegs gewesen und hätte von dem scharfen Hähnchen gegessen. Oh, ja. Ne? Da guckt er so ein bisschen, drückt so ein bisschen im Darm. Ne? Also, aber das sind sind Posen, glaube ich, die hätte man mit den Figuren ganz gut nachstellen
können. Und ich finde auch die Schwerter, ne, die sehen aus wie Zahnstocher, ja. Die sehen überhaupt sowas von klein aus und überhaupt nicht bedrohlich. Und die Perspektive in diesem Bild, ja, das ist ja gruselig. Ich bin sehr enttäuscht, ne?
Sehr oder total?
Total. Also das stelle ich mir, diese Szenerie, habe ich mir vollkommen anders vorgestellt. Viel epischer. Warum stehen die beiden eigentlich vor dieser Brücke? Warum stehen die vor dieser Brücke? Diese Szene gab es überhaupt nicht.
Diese Szene gab es nicht, das ist korrekt, ja. Ja, man wollte halt einfach auf, man wollte die Brücke irgendwie auf das Cover bringen, aber ich bin auch der Meinung, also man nimmt ja da zwei dunkle Brückensteine auch so als Augen, aber die schauen jetzt auch irgendwie traurig, fast schon gefährlich aus. Also ich sehe die Brücke da nicht wirklich lachend. Das hätte man doch vielleicht ein bisschen anders anordnen müssen. Und ja, Nico, so wie du gesagt hast, also die Schwerter, die ganze Kampfhaltung, das sieht alles ein bisschen so aus. Ja, da kommt jetzt nicht so ein Kampf auf Leben und Tod irgendwie rüber bei diesem Cover.
Nee, es hat ein bisschen was von Slapstick. Und ich muss sagen, meine Actionfigur von der lachenden Brücke, die sieht weitaus gefährlicher aus. Ne? Die Kamerung ist damals, die war...
Kannst du mal ein Foto schicken?
Ich mach gleich mal ein Bild. Die war nicht von Mattel, die war von Metall, war die übrigens. Ich weiß nicht, ob wir ganz kurzlebig, diese Firma.
Hast du die bei AliExpress bestellt oder was?
Aber ich hab sie noch. Und ich habe diese Actionfigur noch hier stehen und ist toll. Ist echt toll. Und sieht gut aus. Mhm.
Ja? Ich bin ja damals in den Laden gegangen und habe mir gedacht, ich kaufe mir die Achende Öcke. denn das steht da drauf, oder? Also Achen Öcke. Ich dachte, das ist ein türkisches Hörspiel. Mal ein bisschen lernen. Aber die Schrift, liebe Hörerinnen und Hörer, die sieht man überhaupt gar nicht.
Weiße Stehen die Türken Schrift? Schon wieder vor Salzburg, oder was?
Ja, waren die nicht vor Wien?
Ja, dann scheint sind die schon weitergezogen, ja.
Ja, unfassbar. Also, wer hat denn das bitte fabriziert? Also, man sieht die Schrift kaum, denn der graue Berg und die weiße Schrift, die überdecken sich nicht gut.
Weiß auf grau ist nicht wirklich gut zu lesen, ja, das ist völlig richtig, ja. Aber wie gesagt, das haben wir schon das ein oder andere Mal festgestellt, so wirklich viel Mühe haben sie sich mit den Covers nicht gegeben. Es geht ja um die Story, die dann erzählt wird. Aber wie gesagt, Cover war auch immer wichtig für mich. Als Kind hat man einfach auf das Cover geschaut und wenn einem das gefallen hat, dann hat man sie schon fast gekauft gehabt, die Hörspielkassette. Lass uns mal zur Rollenbesetzung gehen, Olli.
Ja.
Ich glaube, den Battle Cat machen wir heute nicht, den Jochen Serent, sondern den heben wir uns noch auf. Es gibt ja zwei neue Sprecher in dieser Folge. Und zwar einmal den Edgar Bessen, der diesmal den Man E-Faces spricht. Man E-Faces war in den bisherigen Folgen von Eckhard Dux gesprochen worden. Ab dieser Folge ist Eckhard Dux nicht mehr zu hören, sondern jetzt eben Edgar Bessen als Man E-Faces. Wie gut er das macht, darüber werden wir noch sprechen.
Genau. Ja, ganz genau. Das wollen wir noch nicht bewerten. Er ist 1933 geboren und 2012 verstorben. Übrigens in Hamburg geboren. Also kennt ihr ihn? Ich meine, 2012, ja, da könnt ihr euch schon mal über den Weg gelaufen sein. Wir hatten ja auch den Man at Arms, der ist ja in Salzburg geboren. Also von daher, was...
Ich glaube, Nico hat mal mit dem zusammengearbeitet.
Ja, also wir haben da mal die ein oder andere Werbung haben wir gemeinsam gemacht, beziehungsweise er hat... das Voice-Over gemacht, ja. Ist ein netter Zeitgenosse gewesen.
Nico, hilf mir beim Kopierer!
Ja, in den Hörspielen hat er nicht sein Bestes gegeben.
Man kennt ihn in erster Linie als Kommissar von TKKG, den Kommissar Glockner. Aber er hat so wie viele andere auch viele weitere vereinzelte Audioauftritte, er hat bei Asterix, also Hörspieler jetzt, Asterix, die drei Fragezeichen, Flitze, Feuerzahn, Fünf Freunde, eigentlich so wie immer, oder?
Dieter? Ja, immer, es tauchen auch immer dieselben Hörspiele auf, ja. Aber wie gesagt, ist mir jetzt auch nicht in Erinnerung geblieben, TKKG, Habe ich nie gehört. Flitze Feuerzahn, schon auch ein paar Folgen, aber da wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Aber wie gesagt, ich würde mal annehmen, dass er hier in den Man E-Faces, den hat er halt auch besonders angelegt. Aus meiner Sicht nicht ganz gut gelungen, aber eben mit einer sehr gepressten Stimme. Da wollte er irgendwie, vermute ich mal, Man E-Faces als ja geheimnisvollen Ein-Mann-Drei-Gesichter-Charakter irgendwie auch stimmlich darstellen und spricht immer sehr mit gepresster Stimme.
Flitze Feuerzahn übrigens, 30 Folgen und eine Bonusfolge. Vielleicht macht ihr das ja dann, wenn ihr mit Masters of the Universe fertig seid.
Ja, wenn wir mit Pumuckl fertig sind.
Genau, da wäre das nächste Projekt wäre dann Pumuckl.
Ah, ja. Oh, und da könnte man ja einfach nach dem Flitze Feuerzahn, nach der Machtschädel macht man einfach der Feuerschädel. Also die Übergänge sind da fließend.
Ja, ich habe ja jetzt auch eine grandiose Idee gehabt, weil wir uns ja auch so gut verstehen und das irgendwie ganz gut klickt, könnten wir natürlich auch alle zusammen Hogans Machtschädel machen, einen Wrestling-Podcast, wo wir nur über Hogan-Matches sprechen, von der ersten, vom ersten Auftritt in der AWA bis hin zu seinem noch nicht vollzogenen Rücktritt.
Ja. Das Hogan's ist aber ein Machtschädel, Untertitel Dennis Knows Best oder irgendwie so.
Ein ehrgeiziges Projekt auf jeden Fall.
Hulk Hogan hatte tatsächlich nur 444 Matches, 89 bei Pay-Per-Views. Also jede Woche eins. Die waren ja auch meistens nicht so lang. Also.
Und vor allem sehr variantenreich auch.
Ja, ich glaube, wir können das einfach immer, wir machen immer einfach ein anderes Intro dazu und dann sollte das passen. Ja.
Und als Special seinen Porno-Review. Mhm.
Stimmt, den gab es ja auch noch.
Und ich glaube, Nico hat den noch auf Platte.
Ich komme als Gast zu Hogan gegen Sergeant Slaughter, zu den zwei Matches.
Oh, das war stark.
Zum allerbesten Match.
Na okay, aber wir haben noch einen zweiten neuen Sprecher in dieser Folge, nämlich Helmut Zierl. Der spricht den Boss der Eisernen Zwerge, Doros. Der ist...
Ja, da habe ich eine gute Nachricht für euch. Er lebt noch. Er lebt noch, er ist 1956 geboren. Zuerst dachte ich mir, es ist Helmut Zerlett von der Helmut Schmidt Show.
Von der Harald Schmidt Show.
Aber was habe ich gesagt? Helmut Schmidt Show. Von der Harald Schmidt Show, richtig, ja. Nein, ist er aber nicht. Aber auch über ihn kann man jetzt gar nicht so viel sagen. Das Interessanteste ist, dass er Schlaubi Schlumpf auch war. Den hat er auch gesprochen in 256 Folgen, zumindest laut seiner eigenen Aussage, steht in einer sehr vertrauensvollen Quelle. Und er war verheiratet, wir beide lieben ja Monaco Franze und Helmut Fischer. Und er war verheiratet mit Dolly Dollar, die kennt man vielleicht, also nicht Dolly Buster, sondern Dolly Dollar. Es war eine, glaube ich, seriöse Schauspielerin und die spielt auch bei Monaco Franze mit, und zwar bei Italienische Angelegenheit. Da spielt sie auch eine Dame namens Dolly. Mhm. Und ansonsten, hat natürlich seine normalen Rollen in Film und Fernsehen im deutschsprachigen Raum und auch wieder Auftritte bei Asterix, drei Fragezeichen, DKKG und so weiter. Synchronisiert auch. Ja, genau. Also, aber auch nur in einzelnen Filmen. Mal Patrick Duffy steht hier, Jackie Chan.
1990 hat aber auch in der Folge von Hotel Paradies mitgespielt, Folge 3.
Ja. Das ist natürlich stimmt, ja. Das habe ich jetzt überlesen. und in Max Wolkenstein.
Stimmt, ja. Und 85 bis 86 in dem Hörspiel Willi Wipfel und seine Freunde. Ist ja wohl auch erwähnenswert.
Das ist ein Evergreen.
Okay. Ja. Ja gut, haben wir die Sprecher durch?
Die Sprecher haben wir durch.
Dolly Dollar übrigens noch. Olli, also
Battlecat machen wir ein anderes Mal, ne?
Hatten wir gesagt, machen wir ein anderes Mal.
Machen wir ein anderes Mal.
Genau.
Freue mich schon sehr drauf.
Ja, okay, dann kommen wir jetzt zum Plot, oder? Worum geht's denn in dieser Story?
Ja, galoppiere durch den Plot, lieber Dieter, bitte.
Da führe ich durch, genau, das ist heute mein Metier. Teela und Man E-Faces sitzen im Königspalast und plaudern so vor sich hin. Teela ist neugierig. Ja, wer ist denn dieser Man E-Faces wirklich? Welche Geheimnisse umgeben diesen Mann? Was ist seine Verbindung zu He-Man? Jedoch, noch bevor Man E-Faces etwas erzählen kann, taucht der feurige Eisvogel erneut auf, wie auch schon in der letzten Folge, und entführt den Freund He-Mans in Richtung Mystic Mountains. Ja, Teela benachrichtigt sofort Orko und He-Man und die zwei machen sich auch gleich auf die Suche. Und Orko berichtet dann auch einen ganz sonderbaren Vorfall. Er hat nämlich den Eisvogel mit Man E-Faces in seinen Krallen unter einer Brücke in den Mystic Mountains hindurchfliegen sehen. Und da waren sie auf einmal verschwunden. Sie sind nicht auf der anderen Seite wieder aufgetaucht. Ist ganz lustig, dass Teela dann sagt, Orko, dann sind sie noch unter der Brücke. Aber so einfach ist es wohl nicht. Die Brücke wird wohl ein Geheimnis in sich bergen. Mhm. Ja, und so ist es auch. Man-at-Arms hat nämlich von einer sagenumwobenen lachenden Brücke in den Mystic Mountains schon mal gehört, unter welcher Leute verschwunden sein sollen. Ja, er muss es auch wissen, denn er treibt sich da viel in den Bergen herum. Er hat dort Freunde, nämlich die eisigen Zwerge, die ihm seltene Kristalle, ja, seltene Erden für seine Waffen verschaffen. Und ja, die Masters wollen aber erst einmal auf eigene Faust die Brücke untersuchen. He-Man, Man-at-Arms, Teela und Orko fliegen auch gleich mal hin mit dem Windrider zur Schlucht und zur Brücke und untersuchen diese. Sie finden nichts Verdächtiges. Orko versucht's mal mit einem Enthüllungszauber, die Geheimnisse der Brücke freizulegen. Und dann hören sie tatsächlich ein fernes Lachen. Aber sie merken schnell, dass das Lachen nicht von der Brücke kommt, sondern, ja, von wem wird's kommen? Von unserem bösen, guten Freund Skeletor. Und nun ist es auch klar...
Von unserem bösen, guten Freund.
Ja, er ist ein Böser, aber er ist auch irgendwie ein alter Bekannter. Genau. Und somit ist es nun auch klar, der Herr des Bösen, der steckt hinter der Entführung des Freundes. Genau. Ja, und He-Man ist auch entschlossen, Man-E-Faces zu befreien, auch wenn es ihm das Leben koste. Also wild entschlossen, unser He-Man. Und ja, nun ist guter Rat teuer, zuerst mal zurück nach Castle Grayskull und den Geist befragen. Klar, der spricht wie immer in Rätseln, kennt man auch mittlerweile. Er erwähnt aber, dass die eisigen Zwerge das Geheimnis der Brücke kennen und bewahren. Ja, und die eisigen Zwerge, das sind ja die Freunde vom Waffenmeister. Also auf zu den Zwergen und die mal fragen. Man-at-Arms ist da nicht so begeistert von der Idee. Die Zwerge sind launisch, die schießen gern mal mit Giftpfeile auf Besucher. Und ja, das machen auch ihre Verwandten aus dem Weinjungle, wie wir in der Folge 10 das Geheimnis der Mystic Mountains schon gehört haben. Also, ja, Zwerge bleiben Zwerge, die sind launisch und gefährlich und mit denen darf man es sich nicht verscherzen. Ja, sie reisen auch dann gleich mit den Battle Bones in die Mystic Mountains. Scheinbar laut Man-at-Arms das geeignetste Transportmittel, weil die Schluchten dort so eng sind. Sie waren zwar vorher gerade mit dem Windrider dort, aber jetzt müssen sie eben mit den Battle Bones. Ja, das ist jetzt mal so.
Naja, sie nehmen ja viele Leute mit, muss man sagen. Also,
das stimmt.
Die passen alle nicht in den Windrider. Deswegen müssen sie den sammeln sie alle auf. Die halbe Garde vom Königspalast ist dabei. Also das könnte die Antwort sein.
Das könnte die Antwort sein, ja genau. Genau. Und ja, sie erreichen auch die Höhle der eisigen Zwerge und wie erwartet wurden sie nicht freundlich aufgenommen, sondern mit Giftpfeilen beschossen. Und nur widerwillig stellen die Zwerge das Feuer ein, als Man-at-Arms sich zu erkennen gibt. Und erst als sie hörten, dass Man E-Faces in Gefahr ist, da wurden sie dann auch wirklich kooperativ und haben sozusagen unseren Helden Antworten gegeben. Auch etwas kryptisch, nämlich sagen sie, wenn sich Bescheidenheit und Demut mit dem Zeugnis längst vergangener Zeit paaren, öffnet sich die Brücke für den Mutigen. Ja, weiß man jetzt noch nicht so recht, was man damit anfangen soll. Auch der zweite Tipp, das Lachen der Brücke kann man nicht hören, sondern nur sehen. Auch da können unsere Masters erstmal nicht viel damit anfangen. Nichtsdestotrotz untersuchen sie nun zum zweiten Mal die Brücke, finden wieder nichts Besonderes. Erst als He-Man auf den Gedanken kommt, die Brücke auch mal aus der Ferne zu betrachten und mit Hilfe von einem Zauber von Orko auch der Wind zum Einschlafen gebracht wird, dann erkennen sie endlich das Lachen der Brücke. Genau. Also das ist, wie wir schon beim Cover festgestellt haben, lieber Olli, wie lächelt die Brücke?
Sie lächelt ganz, ganz wunderbar.
Ganz wunderbar, genau. Die Spiegelung des Brückenbogens im glatten, nicht aufgewühlten Wasser.
Ich weiß nicht genau, worauf du jetzt hinaus
wolltest.
Ja,
warum frage ich eigentlich dich? Du bist überhaupt kein Brückenexperte. Hätte ich meine Frage an Dennis und an Nico richten sollen.
So. Sie lacht zumindest einladend. Sie lacht so einladend, dass man gleich hindurchschreiten möchte.
Ja, also am Cover finde ich ja nicht, aber da wahrscheinlich.
Funktioniert schon. Aber gleich mal nicht, nicht? Also das Hindurchschreiten ist ja ein Energiefeld noch.
Naja, das geht ja nicht, weil
Freunde daran hindert.
Genau, weil sie stellen dann fest, oh, da ist eine unsichtbare Energiewand unter der Brücke. Wie kommen wir da wohl durch? Wie überwinden wir dieses Hindernis? Und ja, da gab es ja noch diesen Tipp mit dem Zeugnis längst vergangener Zeit. Und mit Battle Bones, dem uralten Saurier-Skelett, war das Zeugnis dann auch gefunden. Der ist ja, hat in der Urzeit Eternias gelebt. Und mit den Battle Bones, da sitzen sie alle auf, und mit Battle Bones und mit einem bescheidenen Orko, dem das ein bisschen schwerfällt, in dieser Folge bescheiden zu sein, werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, schreiten sie dann durch die Brücke durch, überwinden die Energiebarriere und kommen, wo kommen sie hin?
In eine Höhle, in eine fantastische, voll wunderbare LSD-Höhle. Leuchtende Farben und Edelsteine überall. Und ja,
die gehen da rein und staunen und sind überwältigt von diesen wundervollen Farben. Lucy in the Sky with Diamonds lässt hier schön grüßen. So habe ich das Gefühl gehabt, wie ich das gehört habe. Sogar Bäume wachsen hier. Oh. Genau.
Eine Welt voller Wunder.
Genau. Ja, okay. Nach einem kleinen Zusammenstoß mit einem Monster erreichen sie dann einen Hügel, auf welchem ein riesiger Drachenschädel liegt. Und dort finden sie auch ihren Freund Man-E-Faces als gefangenen Skeletors. Man-E-Faces ist eingesperrt in einer Augenhöhle des Schädels, und in der anderen Höhle, in der anderen, haltet euch fest, ist ein übergroßer, riesiger Diamant. Und das ist der Diamant, der dieser magischen Höhle und demjenigen, der den Diamant und die Höhle kontrolliert, Stärke und Kraft verleiht. Ja, in dem Moment taucht auch der ertrunken geglaubte Skeletor auf, der dem etwas überraschten He-Man erklärt, dass er im letzten Moment dann doch von Merman gerettet wurde. Also Skeletor nicht ertrunken in der letzten Folge, er wurde gerettet. Aber Merman hat ihm dann das Versprechen abgerungen, lieber Skeletor, wenn ich dich rette, dann findest du für mich das Geheimnis von Man-E-Faces heraus. Ja, werden wir auch noch eruieren, warum Merman das unbedingt wissen will. Aber das war hier auch der Plan Skeletors, Man-E-Faces das Geheimnis zu entreißen. Ja, das kann He-Man natürlich nicht zulassen. Er will seinen Freund befreien, und da gab es nur eine Möglichkeit, nämlich der Diamant, der magische Diamant, der muss aus der Augenhöhle herausgebrochen werden. Ein schwieriges Unterfangen, wie sich gezeigt hat, da alle Schwerter, die das versucht hatten, am Diamant zerbrochen sind. Ja, und He-Man wollte das auch versuchen, vernahm dann aber die Stimme der Zauberin von Grayskull und sie erinnerte ihn daran, was die eisigen Zwerge gesagt haben. Nur wer demütig ist und bescheiden ist, der kann sozusagen den Diamant bezwingen. Und das macht Heeman dann auch. Er zeigt Demut und Bescheidenheit und es gelingt ihm ohne Gewalt, den Diamant herauszubrechen. Ja, das Licht des Diamanten erlischt. Die Auswirkung zeigt sich sofort. Skeletor und alle seine Dämonen, die verlieren ihre Kraft, sie werden schwach. Sie können nicht mal mehr ihre Waffen halten, Olli. Kannst du dir das vorstellen? So schwach.
Es ist unglaublich.
Unglaublich, ja.
Beide Hände nämlich sogar.
Beide Hände, keine Chance mehr, nur mehr von Schwächeanfällen heimgesucht. Geplagt. Da können sie nur noch fliehen vor unseren Masters. Und das tun sie dann auch. Sie geben Fersengeld und unsere Masters freuen sich über den Sieg, über die Befreiung von Man-E-Faces und kehren dann auch ganz gemütlich auf Battlebones nach Hause zurück.
Was und für das ein war's Finish. Dann auch.
Wow.
Was für ein Finish. Super. Was für ein Finish. Was für ein Finish. Danke für diese kompakte Zusammenfassung, lieber Dieter. Jetzt bin ich ja richtig heiß auf die Analyse. Ich habe so viele Fragen, ich habe so viel zu sagen. Gehen wir gleich ein, tauchen wir hinab in die Tiefgründe der Analyse. Und ja, die Folge startet eben mit diesem Gespräch gleich mal. Ja, wir haben ja da jetzt das ein bisschen offen gelassen. Da möchte ich jetzt mal den Ball weiterspielen an unsere zwei Gäste, damit man ihre süßen Stimmen auch mal wieder hört. Wie fandet ihr dieses Gespräch zwischen Teela und He-Man, Dennis? Hm?
Teela und also He-Faces. Genau. Ich habe ja Teela die letzten Folgen auch, glaube ich, immer ein bisschen in Schutz genommen. Aber in der Folge setzt sie sich, ich glaube, Nico, das wirst du eh nicht sehen, natürlich hier die Krone auf. Ja, ne? Also sie ist sowas von unangenehm. Und das startet schon damit direkt hier mit der ersten Folge, mit dem ersten Segment.
Ja, Teela ist sehr neugierig. Ne? Sie wirkt auch so ein bisschen.
Ja, aber auch gleichzeitig ungehalten und so passiv-aggressiv und sowas. Also, wenn jemand nur neugierig ist, also ein Orko, ne, dem mit seinem Glöckchen und dem würde ich das ja nicht übel nehmen. Aber sie ist immer direkt so,
Ist bissig, ne, da muss ich auch mal sofort.
Als hätte sie immer ihre Tage, immer wenn hier so eine Folge ist.
Peter Steiners Theaterstadel denken oder so, ne. Da gab's auch mal solche Charaktere, die auf der Bühne so rumtrampelten und immer unpassende Fragen stellten und einfach nur bissig waren. Teela, damals kam mir das nicht so vor, ne? Als junger Mensch habe ich das noch nicht so empfunden, dass Teela doch recht anstrengend zu sein scheint.
Ja, aber vor allem, sie macht es dieses Mal ja auf eine etwas femininere Art. Sie will ihn so einlullen. Mhm. Na du, meine E-Faces, jetzt kennen wir uns schon so lange und ich weiß gar nichts über dich. Möchtest du mir nicht dein Geheimnis erzählen? Also das ist
Aber auch das muss ich dich korrigieren, Olli, tut mir leid, aber auch das macht sie, ich hab's ganz anders verstanden. Ich hab's eben nicht so in dieser sondern auch schon direkt mit so einem aggressiven Unterton. Nach dem Motto, wir kennen uns jetzt schon so lange und du hast mir immer noch nicht erzählt, du Arschloch.
Ja, aber von der Tonlage, da gebe ich Olli recht. Also sie redet schon mit meinen E-Faces wie so zu einem fünfjährigen Kind. Also da versucht sie so ein bisschen, keine Ahnung, umgekehrte Psychologie oder so. Aber Dennis, natürlich, sie ist sehr penetrant. Finde ich auch gut, dass mein E-Faces das dann auch gleich so anspricht.
Also umgekehrt würde ich es ja verstehen, wenn mein E-Faces zu Teela so sprechen würde. Du Teela, jetzt kennen wir uns schon so lange, willst du mir nicht deine
Muschel nicht
zeigen oder so?
Also, so.
Also, aber so kennt man das ja eigentlich auch. Aber was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, unglaublich viele Bienen, oder? Wieder im Garten oder wo spielt sich diese Szene ab? Also schon so viele Bienengeräusche, dass man das Gespräch schon fast gar nicht mehr hören kann. Das war sehr auffällig, finde ich. Und prinzipiell, wie findet ihr den Einstieg so allgemein? Das ist doch irgendwie auch sehr abrupt gewesen, oder? Wie, dass dieses Gespräch ohne Ankündigung, mein E-Faces, der eigentlich noch nicht so richtig eingeführt worden ist und vor allem nicht sein Geheimnis, ist mir irgendwie einfach zu abrupt gewesen. Nico, ist dir das auch so gegangen?
Ja, es war schon sehr plötzlich, ne? Man war sofort im Geschehen, ohne groß eine Szenerie beschrieben. zu haben, ne? Also das genau, war, ja, als hätte man etwas weggeschnitten und sich auf das in Anführungszeichen Wichtige konzentriert. Also mir fehlte da auch ein bisschen was.
Ja, es war ein bisschen untypisch, weil normalerweise kommt zuerst der Erzähler, der oder eine Musik, eine entspannte Musik, aber wie gesagt, zumindest ist ja
der Erzähler war aber vorher, Entschuldigung, dass ich da unterbricht, Dieter, der Erzähler war vorher und der sagt etwas Interessantes, denn er sagt, Man E-Face ist der Mann mit den drei Gesichtern, Ritter, Monster und Roboter. Das ist das erste Mal, also entweder ich kenne mich nicht aus mit der Origin von Man E-Faces, das kann sein, aber das erste Gesicht als Rittergesicht zu bezeichnen oder das habe ich das erste Mal eigentlich gehört, dass das als Rittergesicht bezeichnet wird. Ist euch das überhaupt aufgefallen, dass er das sagt, der Sprecher?
Nein. Doch, nein. Also mir ist es ja tatsächlich aufgefallen. Und ich habe auch darüber nachgedacht, Ritter. Also wie sieht das Gesicht eines Ritters aus? Also für mich war das einfach nur ein Menschengesicht, ohne jegliche Wertung drumherum oder Stand oder was auch immer. Das wusste ich jetzt auch nicht und wurde vorher, glaube ich, auch so noch nie angesprochen.
Also im Hörspielkosmos wird es vorher und auch danach nicht mehr angesprochen, das weiß ich genau.
Ja, da müssen wir auf spätere Folgen warten, wo Man E-Faces wieder vorkommt, wie da sein, ich sag mal, sein Standardgesicht. Das wird wahrscheinlich gar nicht mehr erwähnt. Aber
naja, man kann es eh vorwegnehmen. Später kommt das Ganze ja nochmal ein bisschen auf und da wird das Geheimnis ja sozusagen gelüftet, als er ist ein Schauspieler, ne? Und wenn er ein Schauspieler ist, ist sein erstes Gesicht das normale Gesicht. Also es ist, ist mir aufgefallen und da habe ich sehr, sehr merkwürdig gefunden. Merkwürdig gefunden habe ich auch, warum will dieser blöde Eisvogel Teela kidnappen, wo Skeletor bzw. Merman doch eigentlich Man E-Faces haben will und dessen Geheimnis.
Darum geht's doch. Das war ein Ablenkungsmanöver. In dieser
Folge.
Ja.
Aha, okay.
Na klar, das war. Und der Eisvogel hatte Man E-Faces sich dann auch gekrallt. Das war eine Finte vom Eisvogel, zuerst mal Teela angreifen und dann Man E-Faces schnappen.
Ich glaube, hier war auch Teelas, das war der Wunsch, ihr Gedanke. Ne? Sie möchte entführt werden, damit He-Man sie natürlich rettet. Genau. Also wahrscheinlich wollte der Eisvogel von vornherein Man E-Faces oder Chris E-Faces dann hier entführen. Und Teela hat aber auch noch mal wieder alles auf sich bezogen und hat natürlich ein bisschen gehofft, dass sie, oder ist einfach davon ausgegangen auch, ne, dass der natürlich sie entführen möchte. Und aber letztendlich war es natürlich, wie wir dann später erfahren, Man E-Faces aus der Sache. Und das finde ich auch sehr schön. Wir haben generell hier wieder nicht nur den Eisvogel, so ein bisschen den Tie-In zur letzten Folge, sondern wir haben eben auch das mit Skeletor, was wir jetzt auch schon in den letzten Folgen angesprochen haben. Naja, wie überlebt der denn immer? Irgendwie am Ende sieht es immer so aus, als ob er ertrinkt. Dass man auch hier das nochmal nachher aufgreift und sagt, ja, pass auf, Merman hat mich gerettet, dafür musste ich ihm aber das und das versprechen. Und dadurch ist jetzt diese Folge eben entstanden. Das fand ich schon als Kind so schön. Und deswegen habe ich die auch eben ganz gerne nacheinander gehört, weil man doch so ein bisschen auch so einen roten Faden hat. Und das hat mir als Kind schon gut gefallen.
Definitiv, weil jetzt unser HG Francis auch wirklich so ein bisschen eine Folge an die andere anknüpft. Das sind immer noch für sich abgeschlossene Geschichten, aber man hat so ein bisschen, wenn man sich eben mal reinhört, dann hat man das Zusammenhängende. Also das beginnt tatsächlich jetzt in diesen Folgen. Wir kommen ja dann, in den nächsten Folgen, die hängen ja dann auch zusammen. Da kommt ja die oft zitierte Trilogie. Also das ist wirklich neu. Früher war es immer, eine Folge hatte nichts zu tun mit der vorherigen und jetzt schließen sie nahtlos aneinander.
Genau so ist es. Und das finde ich auch gut. Und prinzipiell, wir witzeln jetzt ein bisschen drüber, prinzipiell ist diese Anfangsszene schon sehr spannend. Also es wird wirklich gleich zu Beginn etwas aufgebaut. Sehr, sehr viel Spannung, sehr viele Fragezeichen bilden sich über dem Kopf. Ob alle gelöst werden, ist wiederum eine andere Frage. Aber das ist schon ganz gut. Also hat mich gleich mal reingezogen in die Folge. Eine Sache noch zu dieser Szene, die mir schon noch wichtig ist. Wir haben eh schon gesagt, die neue Stimme von Man E-Faces ist halt echt scheiße. Also die ist echt schlecht. Der ist so kraftlos, traurige Figur. Ich weiß nicht, Der Arthur Spooner war da viel besser, der Eckhart Dux. Also, der hat den ganzen...
oder?
Das ist eigentlich also, ein Wahnsinn. Wie ein alter Mann, der einfach sich nicht mehr wehren kann.
Aber nach dem Schlaganfall.
Ja. Na, aber genauso klingt es irgendwie. Wirklich, wie jemand, der einen Schlaganfall erlitten hat und der sich echt, der sich anstrengen muss, um überhaupt zu sprechen.
Tila, du bist sehr direkt.
Es nimmt ein bisschen die Ernsthaftigkeit, ne? Also, die Ernsthaftigkeit wird genommen, ja. Das ist ja schon eine ernste Geschichte und Many Faces ist ja auch eigentlich ein ernsthafter Zeitgenosse. Aber die Synchro ist leider schlecht gewesen. Ist mir auch sofort aufgefallen, musste etwas schmunzeln.
Hm. Ja, oder zumindest, so ist es. Entweder sagt man halt oder transportiert man wirklich, ja, er hat Unglaubliches durchleiden müssen und seither spricht er so. Aber ja, kommt nicht ganz so rüber, ja, also mich hat's auch, und das kann ich mich auch erinnern, mich hat's als Kind auch irgendwie ein bisschen verstört, die Stimme. Habe ich nicht ganz verstanden.
Hier gleiten wir rüber in die nächste Szene, Dieter.
Ja, genau, die nächste Szene, die Beratung im Königspalast, also da, wo Tila dann alle informiert, dass mein E-Faces durch den Eisvogel entführt wurde. Also was mir da sehr gut gefallen hat an dieser Szene, Orko gleich mal tatkräftig oder ja, ich folge ihm, ich beame mich hinterher und so weiter. Und er sagt dann auch, und wenn ich den Vogel eingeholt habe, reiße ich ihm mein E-Faces aus den Klauen, so wahr ich Orko der Trollaner bin. Das ist doch super, oder? Das hat man von Orko so auch noch nie gehört.
Sehr entschlossen, also, ja.
Sehr entschlossen, so richtig, so richtig mit Eier, sagt er hier, ja, dem unbezwingbaren Eisvogel, den reiße ich den Manifaces aus den Klauen, weil ich bin ja Orko der Trollaner. Also hier beginnt schon der Größenwahn von Orko in dieser Folge.
Wurde auch sehr strapaziert, muss man sagen, ne?
Ja, definitiv, ja. Das wurde wirklich sehr strapaziert, ja.
Ja, da geht's los und Orko folgt denen ja und dann kommt er wieder zurück und erklärt es denen und dann gehen sie das erste Mal an, die Brücke zu untersuchen. Da habe ich mir aufgeschrieben, dass He-Man dann sich wahnsinnig stark auch nochmal für mein E-Faces macht. Ich werde für meinen Freund kämpfen und wenn es das Letzte ist, was ich tue, so in die Richtung, oder wenn es mich das Leben kostet. Und Man-at-Arms mahnt ihn dann hier und sagt, das ist genau das, was Skeletor will, dass es dich das Leben kostet. Also da kommt wieder mal der Machtschädel und deswegen erzähle ich euch diese Szene ein bisschen durch, weil der Machtschädel, der He-Man, als Machtschädel ist ja immer weniger in Erscheinung getreten in den letzten Episoden. Und darum habe ich mich irgendwie auch gefreut, seinen Hitzkopf mal wieder zu erleben. Und zusätzlich habe ich mir gedacht, hier wird einfach False Advertising betrieben. Es wird gehypt und gehypt und gehypt. Und am Schluss, ja, das kann man ja auch vorwegnehmen, kommt eigentlich nichts dabei raus, was dieses Geheimnis betrifft. Genau.
Ja, He-Man würd's ja erzählen, wenn Orko nicht in diesem Moment auftaucht, oder? Also da...
Er wollte es erzählen, in der Tat. Ja. Obwohl er später auch nochmal zu Man-E-Faces sagt, okay, ja, irgendwann müssen wir es mal erzählen. Ich habe nichts gesagt, aber er hat nicht erwähnt, dass er es fast gesagt hätte. Wenn das Man-E-Faces wissen würde, dann wäre er sehr enttäuscht gewesen.
Ja. Absolute Schweinerei, ein Skandal eigentlich, das geht gar nicht. Also da so scheinheilig zu sein, da bin ich wirklich enttäuscht gewesen. Er hätte es tatsächlich, weißt du, sein eigenes Geheimnis, ja, da bei der letzten oder überletzten Folge, oder, wisst ihr es noch, da hat er sich lustig gemacht, sogar mit Man-at-Arms und Orko, wir verarschen die Tila noch ein bisschen, es ist so lustig, dass sie es nicht weiß. Aber bei anderen plaudert er sofort aus. Das ist Tratschweib.
Wahnsinn, der Typ, echt, ey.
Ja, er hat sie nicht ausgeplaudert, aber er hätte es ausgeplaudert, da habt ihr recht. Und in der letzten Szene, da wirklich, wenn E-Faces so in die Augen zu gucken und sagen, auch ich habe nichts verraten, hat nicht, aber hätte, Er hätte es verraten, der gute Himmel. Aber gut, als Kind jedenfalls war man ein bisschen angepisst auf Orko in dieser Szene, weil da hätte man schon drauf gewartet, dass man jetzt endlich erfährt, warum Man E-Face ist, was es da für ein Geheimnis um seine Person gibt.
Naja, und Orko gibt an und dann kommen sie zum Geist. Und da habe ich mich gefragt, warum sagen sie zum Geist, das ist nämlich die nächste Unwahrheit, wir sind ja hier auch investigativ unterwegs, warum sagen sie zum Geist, dass sie die lachende Brücke gehört haben? Das stimmt doch gar nicht. Sie sagen doch, sie haben Skeletor gehört, wie er gelacht hat.
Sie haben sich wahrscheinlich wieder falsch ausgedrückt. Erwähnt. Ne? Also die drei Fragezeichen hätten das Rätsel dieser lachenden Brücke natürlich schon lange gelöst. Da wäre der Fall nach einer, weiß nicht, 10 Minuten zu Ende gewesen. Und da haben sie sich wieder falsch ausgedrückt. Weißt du, hier der Geist hier, ne? Was sage ich jetzt wieder? Wir haben die Brücke gehört und sowas. Ne? Das ist ihre eigene Schuld. Das ist auch eine leichte Trotteligkeit, ne? Die bei der Mannschaft hier an den Tag kam, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, und die gehen halt auch methodisch nicht so gut vor wie die drei Fragezeichen, oder?
Nee.
Die hätten mit der Telefonlawine einfach angerufen, irgendwann hätte Doros abgehoben und hätte gesagt, ja, die lachende Brücke kann man nicht hören, kann man nur sehen, geht so und so. Und schon hätten sie es gewusst. Aber das sind unsere Masters halt, ja, die gehen lieber zum Geist. Und der Geist, also das kennt man ja schon, dass der in Rätseln spricht. Aber, also, ich weiß nicht, geht es nur mir so? Ich bin jetzt auch schon älter und werde immer tauber, aber ich verstehe den Geist nicht mehr. Habt ihr das gut verstanden, was der sagt?
Man kann ihn sehr schlecht.
Akustisch meinst du jetzt, oder? Akustisch,
sehr schlecht verstehen. Es ist mega schlecht abgemischt, ne? Ich musste auch irgendwie lauter drehen und genauestens hinhören. Komisch, ne? Vielleicht auch das ein Rätsel, welches nie gelöst wird. Man muss bei dem Mann, bei diesem Mann, sage ich jetzt mal, bei dieser Stimme. Das ist passt eher. Da muss man sehr, sehr aufmerksam sein. Und da kommt es auch oftmals ja zu Verständnisschwierigkeiten. Und deswegen ja, irrt man sich dann oft mal auf dem Weg der Lösung. Nicht so cool. Nicht so cool. Also ich würde, glaube ich, gar nicht mehr dahin gehen. Ja? Würde da gar nicht mehr meine Fragen platzieren. Ich würde der Sache einfach selbst auf den Grund gehen.
So hätte es auch Justus gemacht. Da bin ich ganz bei
Vermutlich.
Dir,
Nico. Ja.
Oder es ist der Weingeist, der da in Castle Grayskull einfach beheimatet ist, dass hier einfach das große Alkohol- und Schnapsdepot und Weindepot ist. Und ja, da werden sie einfach den einen oder anderen Korken ziehen und dann bilden sie sich das einfach alles ein. Und dann kommt halt dementsprechend, wie viel Wein dann fließt, etwas Merkwürdigeres raus und etwas Unverständlicheres oder eben nicht.
Dann das, haben sie ja noch
werf Glück, ich jetzt da mal in den Raum.
Dann haben sie noch Glück, dass der rote Geist gesprochen hat und nicht die grüne Absinthfee, die wäre wahrscheinlich noch kryptischer gewesen. Die rote. Naja, aber was mir auch aufgefallen ist, also irgendwie der Geist von Castle Grayskull, der spricht auch diesmal ganz komisch, schon ein bisschen so wie Yoda von Star Wars, so ja, viele Geheimnisse gibt es in den Mystic Mountains. Eines der größten ist die lachende Brücke. Und so, also so in Satzfetzen. Ist mir auch eben hier aufgefallen, dass der Geist so, ja, nicht mehr richtig grammatikalisch korrekt da die Satzstellung bildet.
Er ist einfach durcheinander. Ne?
Genau.
So ist es. Ja, und dann ist eben das, was du gesagt hast. Also He-Man packt alle Leute, die er irgendwie finden kann. Und
wenn ich bei drei auf den Bäumen ist, muss mit.
Genau. Ja.
Aber also, auch da habe ich gestern die Folge einmal beim Spazieren gehört, einmal heute nochmal. Ist mir auch aufgefallen, es hat mich so ein bisschen an die guten alten Zeiten hier zum Beispiel von Mask erinnert. Bei Mask war es ja auch so, je nachdem, was für ein Auftrag war man dann am Anfang der Folge immer gespannt, naja, wer wird jetzt ausgewählt? Und ähnlich ist es ja auch hier bei den Masters of the Universe. Ne? Also mal sind die dabei, mal sind die anderen dabei, dann werden neue Charaktere eingeführt und so weiter. Also ich finde das immer ganz schön, auch wenn natürlich in der Folge relativ sinnlos, weil jetzt keiner von denen irgendwie hier eine super Kraft hat oder eine Spezialfähigkeit, die er irgendwie hier sinnig einbringen kann. Von daher ist es hier tatsächlich ein bisschen random und eigentlich auch egal, wer jetzt da mitkommt. Aber ja, haben ist besser als brauchen Und dementsprechend, also an He-Mans Stelle, würde ich doch auch so ein bisschen Kanonenfutter mitnehmen. Also klar, ja.
Das Fußvolk erstmal vorschicken, ne? Bei den Zwergen. Ganz ja, genau. Die königliche Garde ja. Sind eh so random Leute.
Ja, genau. Genau. Das habe ich mir auch gedacht. Also mal gegen eisige Zwerge oder auch gegen den unbezwingbaren Eisvogel, da schickt man mal die Hälfte der königlichen Garde vor.
Die haben sich doch letztens noch auf dem Schiff, nee, auf dem Schiff waren sie nicht dabei, ne? Ich wollte gerade sagen, haben sich noch auf dem Schiff noch gut gehen lassen. Mhm. Ja, die königliche Garde, ich glaube, die kann auch mal was machen. Also werden nur nach Mindestlohn dabei, bezahlt.
Die haben sich aber ordentlich ins Hemd gemacht. Also ich weiß nicht, ob das die Matrosen waren oder ob das auch welche von der Garde waren.
Das
also,
waren ja wiederum die drei Fragezeichen, ne?
Ja, stimmt. Genau. Aber ja, cool. Wie Thieler reagiert, ist auch schön, oder? Selbstverständlich.
Da, ja, also, niemand fragt sie. Das, was hier interessant ist, und da widerspreche ich, dass He-Man sehr autoritär auftritt in dieser Folge, weil er fragt Teela, die ja die Befehlshaberin der königlichen Garde ist, liebe Teela, bist du damit einverstanden, dass wir da so ein bisschen Kanonenfutter mit einpacken? Aber Teela ist natürlich He-Man hörig, ja, also das merkt man ja, da auch gleich an dieser Szene.
Ja, wen nimmt er mit? Lese es hier ab. Bassoff, Fisto, Mechanek, Ramman und Stratos. Und tatsächlich haben Fisto und Stratos keine Sprechrolle in dieser Folge.
Mechanek aber auch nicht, oder?
Mechanek auch nicht. Schöne ist, Bassoff und Ramman werden von ihren Standardstimmen gesprochen, obwohl sie nur ganz wenige Sätze haben. Genau. Das finde ich schon cool, weil es ja zwei ganz, ganz große ich glaube, und sicher auch viel gebuchte Schauspieler sind.
Eben darum, weil die so viel gebucht sind, sitzen die ständig im Europa-Studio. Ja. Der Mechanek, der kommt wahrscheinlich immer nur freitags. Da wurde nicht aufgenommen.
Ja, richtig. Die anderen beiden sitzen immer mit der Heike Diene bei Kaffee und Kuchen in der Küche von Europa-Studios.
Die haben sicher eine Wohnung schon gehabt, so einen Stock drüber über dem Studio. Genau. Ja, aber bei den eisigen Zwergen, also das ist ja eine Szene, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Wie sie da reinkommen in die Höhle, wie sie zuerst mal mit Giftpfeilen beschossen werden und dann dieser wunderschöne Dialog zwischen den Masters und den eisigen Zwergen, finde ich schon cool. Also da sind die Zwerge, die lassen sich da nicht beeindrucken, dass He-Man da mit den Giganten des Universums auftaucht. Die bezeichnen ja sogar He-Man und seine Freunde als wenig klug, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, die kamen schon sehr arrogant daher, ne, die Zwerge, ne? Mhm. Frech, keck und arrogant, befreundet mit Man at Arms, beschießen ihn trotzdem mit Giftpfeilen. Also solche Freunde, weiß nicht, ob ich die gerne hätte. Die waren schon sehr, sehr frech, diese Zwerge, das muss man sagen. Und sehr von sich überzeugt.
Definitiv.
Aber sie haben ihn ja absichtlich auf den Brustpanzer geschossen, also von daher Freundschaftsdienst, würde ich sagen.
Genau. Ja, aber Orko war ja auch frech, oder? Der ist auch, der haben wir schon gesagt, der strapaziert hier ziemlich seinen Größenwahn und er lächelt ja am Anfang, belächelt die Zwerge auch sehr. Und wie er in die Höhle reinschwebt, sagt er auch so, so eine kleine Höhle für so einen Giganten wie mich. Ist. Und er legt sich ja dann auch so ein bisschen mit den Zwergen an. Also da wird auch
absolut
das Thema schon mal vorbereitet, wie schwer es Orko in dieser Folge fällt, bescheiden zu sein.
Das ist absolut richtig und du hast es zwar hier immer wieder als nervig und so, und wir haben auch schon vorher, glaube ich, gesagt, oder Nico und Dennis haben es auch eher als nervig empfunden, ist es ja auch, aber es ist schon wichtig für die Geschichte, muss ich sagen. Also es baut halt einfach das auf, worum es dann geht. Und das macht schon Sinn, prinzipiell, weil selbst der dümmste Hörer sozusagen versteht, okay, Orko ist eigentlich schuld, warum sie nicht unter der Brücke in die andere Dimension davor dringen können. Weil er nicht bescheiden genug ist.
Ja, aber das das kommt, also das hätte man auch bei der Brücke bringen können. wie gesagt, es beginnt ja schon ganz vorher und zieht sich durch, ja, bauen sie auf. So ganz klar ist es trotzdem nicht, weil ich kann mich noch erinnern, sie kommen ja danach wieder zur Brücke, der Wind schläft ein, also das Wasser wird glatt, Orko sagt dann wieder irgendwas ja, Größenwahnsinniges und auf einmal fängt der Wind wieder zu blasen an. Also es ist, du hast schon recht, es wird hier die Moral der Geschichte sozusagen schon sehr gut vorbereitet, aber ich finde es ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es als Kind auch nicht wirklich gecheckt, dass das jetzt mit Orko zu tun hat, dass der Wind wieder zu blasen
beginnt. Okay. Also nach den Zwergen gehen sie nochmal zur Brücke und sind wir mit den Zwergen fertig? Oder gibt es da noch was zu sagen?
Wir haben diesen Hinweis bekommen, ne, den wir vorhin schon vorgelesen haben. Ein weiteres Rätsel und dann ging es zurück zur Brücke.
Ja, vorher noch, was mir sehr gut gefällt und das ist für mich auch das Zitat dieser Folge, in der Höhle, wie die Zwerge mit den Giftpfeilen schießen, sagt He-Man: An meinem Schwert kommt kein Pfeil vorbei. Also macht Schluss mit dieser Schießerei.
Ja, er hat gereimt.
Da fehlt
ja.
mir, Olli, da fehlt mir altes Klabautergesetz ja. oder sowas. Und dann ja. wären wir schon beim ja. Pumuckl. Ja. Also He-Man fängt hier ja. zu reimen an.
Toll.
Wunderbar, richtig. Ja.
Auch gerne mal so ein He-Man oder ein Masters-Pumuckl-Spin-Off. Ne? Stell dir mal vor, ja. Orko und Pumuckl, was das für ein Dream-Team wäre.
Wahnsinn, ja.
Wahnsinn. Die sehen sich wirklich sehr, sehr ähnlich, ja. Richtig, ja. Also ist mir auch aufgefallen, da ist eine Reminiszenz zu Pumuckl wahrscheinlich.
Aber es ist lustig, weil He-Man meint das ja todernst, aber durch diesen Reim klingt das einfach ja, nur lustig.
Meinst du, es war ein zufälliger Reim?
Das stimmt.
Ja, das glaube ich nicht. Nee, aber ne? Wie gesagt, da merkt man die Kunst ja, von H.G. Francis, der bringt da so kleine Feinheiten rein, ja.
Auch hier wieder, wir haben es ja schon mal gesagt, der HG hat genau gewusst, dass 30 Jahre später so Typen daherkommen, die diese Kindergeschichten reviewen auf erwachsenen Intellektualität oder auf erwachsenen Basis und da dachte er sich, so, und denen gebe ich mal eine Aufgabe.
Naja. Oder vielleicht hat er auch eine Wette mit Heike Thiene verloren, oder? So, hey, das traust du dich nie, bei einem Kampf auf Leben und Tod dann einen Scherz reinzupacken.
Ich fand's ja, großartig.
Ja. Kann alles sein. Die Untersuchung der Brücke, also da gibt's ja diese wunderbare Szene, wo erstens einmal Orko soll diesen Zauberspruch dann wieder loslassen, dass der Wind einschläft und Orko schläft dann fast selbst ein. Und er wartet irrsinnig lange, bis er das, was die anderen von ihm wollen, dann auch wirklich umsetzt. Also er lässt sich sehr, sehr, sehr lange bitten. Nico, Dennis, habt ihr das auch als sehr lustig empfunden?
Ich fand's großartig. Also auch ein bisschen strapazierend für die Nerven. Aber ich fand es schon sehr lustig, ne? Auch überhaupt diese Szenerie, ne? Die ganzen Leute stehen jetzt da wieder da irgendwie an dieser Bucht vor dieser Brücke, forschen darum, was macht man hier, was macht man da, dann kommt He-Man die Idee, okay, ne, wir gehen mal ein Stück zurück, ne? Ich habe mir das so bildlich vorgestellt, wie hätte man das in einem Film dargestellt? Wie lange wäre diese Szene gewesen? 30 Minuten? Also, es war großartig, ne? Also, ich fand's toll. Und dann hat es ja auch geklappt, ne? Dann hat es auch geklappt, als man Orko, die Bescheidenheit beigebracht hat, beziehungsweise ihn darauf hingewiesen hat, seinen Übermut doch etwas zu unterdrücken. Da hat er es verstanden. Für kurze Zeit.
Ja, ich glaube, Orko soll ja auch so ein bisschen hier so deswegen habe ich auch als Kind eine Orko-Figur gehabt, ne? Weil bei den Kindern, glaube ich, eine der beliebtesten Figuren. Und ich glaube, deswegen ist es auch jetzt, wenn man es 30 Jahre später als Erwachsener hört, ist es so ein bisschen over the top. Aber ich könnte mich zumindest nicht dran erinnern, dass diese Folge mich davon abgehalten hat, Orko cool zu finden. Von daher ist es natürlich jetzt schon penetrant, wenn er so ein bisschen drüber ist. Und ich glaube, das ist auch absichtlich in der Folge, dass man ihn extra so ein bisschen, ja, größenwahnsinnig dargestellt hat, um eben auf das Ziel, da kommen wir nachher noch zu, also die Moral von der Geschichte, Geschichte, so ein bisschen wie am Ende von Captain Planet oder sowas immer, ne? Was haben wir heute gelernt?
Sehr viel, ne?
In die Richtung ging das ja hier auch, ne? Ein bisschen Bescheidenheit und so weiter zu sein. Und aber generell, wo hier die Brücke untersucht wird und alles, kam mir so ein bisschen vor, wenn ich auf der Suche nach so einem Geocache bin, ne? Und dann zeigt irgendwie das GPS an, der muss hier irgendwo an der Brücke sein. Und dann klopft man jeden Stein ab und guckt nochmal in die Ritze und sowas alles. Also man hat schon so ein bisschen auch mitgefiebert, fand ich, ne? Kriegen sie jetzt das Rätsel, kriegen sie jetzt hier tatsächlich noch die Kurve? Und dann He-Man natürlich wieder, die anderen alle dumm. He-Man der Einzige, der hier auch so ein bisschen den Überblick hat, der nicht nur muskulös gut aussehend, sondern auch intelligent ist, der muss hier wieder den Karren aus der Kacke ziehen.
Stell dir vor, sie hätten das Rätsel nicht gelöst. Und die Folge wäre so.
Dann wäre die Folge zu Ende gewesen.
Ja. Auch jetzt an dieser Stelle möchte ich eine Frage platzieren. Warum hat Skeletor dieses Rätsel so easy lösen können? Er war schließlich in der Höhle hinter der Brücke.
Ja, vor allem, wie ist der Vogel da durchfliegen kann.
Auch noch. Das waren noch so, so Gedanken, die mir durch den Kopf gingen.
Weil wie bescheiden kann ein Vogel sein?
Die habe ich mir früher nicht gemacht, diese Gedanken.
Ja. Naja, aber das ist schon, also das ist ja auch eins der ungeklärten Rätsel dieser Folge. Aber ich sag mal so, der Eisvogel, der muss dann, wir wissen ja, der Eisvogel ist unsterblich, oder? Der kann ja nicht besiegt werden und nicht getötet werden. Also den gibt's wahrscheinlich schon genauso lang wie den Battle Bones. Wäre jetzt meine Interpretation auch ein Zeugnis längst vergangener Zeit. Ja, und vielleicht hat entweder Merman oder Skeletor bei einem Ausritt, Ausflug mit dem Eisvogel, sind sie da mal so, hey, und jetzt machen wir mal ein bisschen Parkour-Fliegen, fliegen wir mal unter dieser Brücke durch und auf einmal waren sie in der LSD-Höhle und dann haben sie gedacht,
Air Race. Hey,
daraus könnten wir doch was machen, das könnte doch eine gute Falle für ihn sein.
Ja, kann absolut dem Zufall
sein. Ja, echt, so war's. Ja.
Das sehe Wobei, ich auch das so, mit ja. der Bescheidenheit, das kriegen sie, glaube ich, beide nicht hin. Skeletor und Merman auch nicht. Also das passt hier noch nicht so ganz rein. Aber
Ich habe ja gehört, dass sogar ein Wettrennen der Skeletor auf dem Eisvogel und der Merman auf Fuchur. Also die haben sich dann ein Wettrennen geliefert. Wer ist schneller, der Glücksdrache oder der Eisvogel? Und da ist das scheinbar passiert, dass sie unter dieser Brücke durch sind. Und da haben dann Merman und Skeletor diesen fantastischen Plan gesponnen.
Wahnsinn, ja. Ja, und das jetzt sind wir eigentlich auch schon, oder? In der Höhle, in dieser magischen Höhle, die dann nach der magischen Barriere, wenn man sie überwunden hat, wo man sich da befindet. Und ganz ehrlich, habe ich als Kind natürlich nicht so gesehen, aber jetzt als Erwachsener, da bringe ich mal diese These auf, hier hat der HG irgendeine Drogenerfahrung mal niedergeschrieben. Also mich erinnert das Ganze wirklich an...
Ja, was meinst du, wie das jeden Freitag ab 12 Uhr, wenn da bei Europa Feierabend war, wie das da zustande ging, so rund ging und sowas?
Ja, ja. Nein, aber wirklich, oder? Also zuerst staunen sie über Farben, über bunte Lichter. Und dann auch diese Rutschpartie mit den Battle Bones, der Drache, der auf einmal kommt und der dann besiegt wird, dass man ihm Tomaten auf die Augen zaubert, oder? Das ist, also kennt ihr diesen Beatles-Film Yellow Submarine? Mhm. Irgendwie
klar.
Hat mich das daran erinnert. Einfach so wirklich völlig skurrile, eine Aneinanderreihung skurriler Ereignisse.
Ja, das hatte alles von einem guten Trip.
Ja, genau.
Genau. Aber schön, dass du das auch so siehst. Also ich hatte mich beim Hören, ich dachte auch so, jetzt wird's echt crazy. Also diese gesamte Szene einfach so drüber. Klar, die Sachen mit den Tomaten auf den Augen, wieder Slapstick, hätte ich drauf verzichten können. Aber ansonsten schon ziemlich cool, fand ich.
Ja, um dem Ganzen die Krone noch aufzusetzen, der wunderschöne Zauberspruch von Orko, oder? Sammelsaurus, alter Penner, jetzt wirst du zum Renner.
Hex, Hex, Ding, Ding.
Also passt sehr, sehr gut auch dazu. Also, er ist auch schon völlig drüber. Ja, und dann hetzt er da zu diesem toten Schädel. Und dann bricht der He-Man da durch seine unfassbare Demut den Diamanten raus. Auch naja. Das, oder?
Ja, naja, also da
verbeugt sich da.
Da müssen wir jetzt schon noch sagen, also da, bevor er wirklich sich an den Diamanten zu schaffen macht, da hat He-Man ja noch seinen Auftritt mit Skeletor, oder? Skeletor taucht auf und da wird dann diese Geschichte erzählt. Oder Skeletor verrät sie ihm eigentlich. Ja, ich bin nicht ertrunken, Merman hat mich gerettet.
Sagt He-Man nicht irgendwie, ja, ich dachte, du wärst tot, und genau. Dann erzählt Skeletor quasi daraufhin die Geschichte, ne, dass genau. Merman ihn gerettet hat und er es daraufhin versprochen hat, das Geheimnis hier zu
genau.
Und aufzudecken.
Und das ist ja schon irgendwie, also wir wissen ja alle, wie die letzte Folge aufgehört hat, oder? Da waren sie ja komplett verfeindet, die zwei. Skeletor schießt auf Merman. Merman sagt, ha, ich lass dich hier elends ersaufen. Aber irgendwie, ja, hat Merman dann wohl doch einen Sinneswandel gehabt und da scheinen sie sich wieder ganz gut vertragen zu haben und haben auch gleich gemeinsam einen Plan geschmiedet.
Naja, aber eher so eine Zweckgemeinschaft, ne? Also Skeletor sagte ja auch, Merman hat mich im letzten Moment gerettet, also er hat ihn erstmal ordentlich schwitzen lassen. Mhm. Dafür habe ich ihm versprochen, dass ich dir das Geheimnis von Man-E-Faces entreiße. Also das hat Merman hier nicht einfach aus Nächstenliebe gemacht, sondern hat sich da natürlich auch seinen eigenen Vorteil durch erhofft. Also Merman und Skeletor ja sich gar nicht so uneins und das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, auch so ein bisschen auf Augenhöhe tatsächlich, ne?
Ja, und wahrscheinlich wollte Merman eigentlich, der hat gewusst, dass Man-E-Faces der verkleidete Chrissy-Faces ist und der wollte ihm sein Geheimnis entreißen. Ich glaube, das war's.
Ich bin gespannt, wenn Chrissy-Faces hier tatsächlich in der nächsten Folge auftaucht, was er ja zu berichten hat.
Das muss er uns dann erzählen, wie er das erlebt hat.
Ja, das wird in Wirklichkeit der Höhepunkt von unserer He-Mans Machtschädel-Serie hier.
Ja, das glaube ich nicht. So tolle Geheimnisse traue ich unserem Chrissy gar nicht zu.
Tja. Ja, und wir sind fertig mit der Folge, oder? Finale. Der He-Man ist demütig, bricht den Diamanten raus. Man-E-Faces wird befreit. Und die Bösewichte verlieren ihre Stärke, gehen stiften, wie immer. Und unsere Guten lachen. Mhm. Lachen sich in die
Fäuste. Stell dir vor, du sitzt im Kino, weiß nicht, Avengers Endgame oder sowas. Und das ist das Finish. So, weißt du, irgendwie, wow. Dieser Kristall, der Diamant, wird leicht durch Anstupsen aus dieser Augenhöhle gehoben. Ja? Die Person wird gerettet und die Bösen verlieren ihre Kräfte und flüchten. Nicht ganz so episch wie manch anderes Ende, aber trotzdem okay. Oder war es eher ein Letdown?
Also für mich war es ein Letdown. Und zwar auch als Kind schon. Also du musst dir das ja auch noch so vorstellen, Nico. He-Man verbeugt sich ja zuerst mal vor dem Diamanten.
Ja, was mega peinlich ist.
Du bist der schönste Diamant, den ich gesehen habe. Ich bring dir meine Ehrerbietung. Wenn er einen Hut auf hätte, hätte er ihn ganz tief gezogen. Und dann stupst er ihn so leicht an und er fällt raus. Also haben wir eh schon besprochen, es passt zur Moral von der Geschichte. Ja, wenn man bescheiden ist, kann man auch was erreichen, aber es ist jetzt dafür, dass diese Folge wirklich cool und wirklich, wie soll ich sagen, interessant, geheimnisvoll aufgebaut wurde, war das als Finale ein bisschen mau. Also das war mir echt zu wenig.
Ja, fand ich genauso. Also tolle Geschichte im Großen und Ganzen, mal was anderes. Ne? Man konnte so ein bisschen auch miträtseln. Wie kommt man jetzt durch diese Brücke? Was ist dahinter? Was ist das Geheimnis? Und man hat ja eigentlich schon die Moral, hat man ja vorher schon platziert, ne? Demut, ne? Das volle Programm. Dadurch ist man durch diese Brücke hindurchgekommen. Von daher, das ein großes Massaker geben können danach, dann wäre ich zufrieden gewesen. Ne? Man hat ja schon alles erzählt. Ne? Deswegen fand ich dieses Herausbrechen dieses Diamantens wirklich ein bisschen lame. Ne? Und Man-E-Faces war in der anderen Augenhöhle dieses Skulls eingesperrt. Finde ich auch mega skurril, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Waren da Gitter vor? Oder saß der einfach nur da drin? Was, wie war das eigentlich? Ne? Also das wurde gar nicht so genau erklärt.
Na, da hat er genau reingepasst. Also,
er klemmte fest.
Das klemmte, genau, er klemmte in dieser Augenhöhle fest und er hat vergessen, dass er in die Knie gehen könnte.
Ja, was?
Kommen wir zum Fazit, Leute. Wir sind ja schon wieder lange unterwegs.
Du wirst wieder müde. Eine Anmerkung.
Ich muss diese Folge vor allem dann wieder schneiden, ne? Oder beziehungsweise ja, nicht so viel schneiden, aber.
Na, aber eine Anmerkung, auch das noch, das sei gesagt. Skeletor winselt dann um Gnade. Er sagt, Gnade, Gnade, He-Man. Also das passt irgendwie auch nicht. Also wie gesagt, die Folge super gut bis zum Klimax sozusagen. Dann wird es ein bisschen komisch. Aber ja.
Ja, also was ich schön finde generell bei den Masters of the Universe Folgen ist, du hast ein ganz kurzes Intro, du bist irgendwie direkt in der Folge, so wie wir es vorhin hatten, und die unterhalten sich und wupps, ist auf einmal direkt der Eisvogel da. Und genauso abrupt ist es aber auch am Ende, ne? Du hast irgendwie, also zwischen, das Rätsel ist gelöst und die Kassette ist vorbei, sind irgendwie 30 Sekunden gefühlt. Das finde ich, auf der einen Seite ist es natürlich manchmal ein bisschen abrupt. Auf der anderen Seite finde ich, du bist direkt irgendwie nach 30 Sekunden in der Story und hast am Ende dann auch nicht so, dass es jetzt irgendwie nochmal die letzten 10 Minuten, stell dich mal vor, die würden jetzt noch wieder da zurückfahren und dann gäbe es noch irgendwie einen Empfang und sowas. Dann würde das irgendwie so die letzten 10 Minuten.
Das fände ich toll.
Das wäre schön toll. Das wäre toll. Würde das so die letzten 10 Minuten da rausplätschern. So, ding, zidink. Und dann weiß ich noch, im Kassettenrekorder, Depp aufgemacht, entweder die Kassette rumgedreht und direkt wieder von vorne gespielt oder die nächste Folge reingehauen. Also, großer Fan. Und das war eine meiner Lieblingsfolgen, glaube ich. Also, die habe ich sehr, sehr gerne gehört. Deswegen bin ich auch für meine Bescheidenheit bekannt.
Da hast du dir einiges abgekupfert.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, sag mal, Dennis, war das jetzt schon dein Fazit zu dieser Folge?
Das oder war schon magst du da noch was? So ein bisschen, also Teela, unglaublich, ich habe sie vorhin schon gesagt, ne, immer in Schutz genommen, aber das ging hier einfach gar nicht. Orko auch schon hart an der Grenze des unserem guten Freund HGF, lasse ich das durchgehen, dass er es einfach so ein bisschen für die Kinder überspitzen wollte, ne, so nach dem Motto, so, Mensch, Orko, du musst jetzt auch mal ein bisschen demütig sein und dann sieht Orko das ja auch ein. Folge hat Spaß gemacht, wir hatten den Eisvogel wieder dabei, Skeletor natürlich hier nur sehr wenig, das freut mich eigentlich immer ein bisschen mehr, wenn wir mehr von Skeletor haben, was ich sehr schön fand, dass man hier wieder nicht einfach so einen stringenten Handlungsstrang hatte, sondern sie waren erst an der Brücke, haben es nicht gelöst, dann sind sie zum Geist von Castle Grayskull, dann sind sie zu den Zwergen, dann sind sie wieder zur Brücke und so weiter, also das ist so ein bisschen so ein wie so ein Hase, ne? Auch mal einen Haken schlägt. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, ich will mir meine Wertung noch nicht vorwegnehmen, aber sie wird gut ausfallen. Nico?
Ja, habe ich gerade schon andeutet. Also, ich fand die Folge wirklich sehr gut, ne? Mal was anderes. Man konnte miträtseln, wenn man sie noch nicht kannte, die Folge. Und ich habe sie wirklich lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. Ich konnte mich nicht mehr an alles erinnern. Deswegen war es umso spannender.
Ein halbes Jahr nicht mehr?
Oder nee, tatsächlich, ich habe sie wirklich sehr, sehr lange nicht gehört.
Ein ganzes Jahr nicht mehr?
Ja, ein, zwei vielleicht.
Okay.
Super, also tolle Folge. Ende war ein bisschen mau. Viele lustige Szenen dabei. Wie du schon sagst, Dennis, viele, viele Ortswechsel, viele Charaktere. Leider zu wenig Skeletor. Man hatte hier am Ende aber auch noch die Auflösung, ne? Mehrmann hat Skeletor gerettet. Also sowas macht alles Spaß, macht alles Sinn und ich fand es wirklich gut. Daumen nach oben.
Ja, dann werde ich jetzt als nächstes mich äußern zu dieser Folge. Ja, ich kann mich eigentlich nur noch anschließen. Zu wenig Skeletor, eindeutig. Also das finde ich persönlich auch schade. Moral. Zu viel Moral, meiner Meinung nach, auch für die Kinder. Ich glaube, das fällt auf. Das ist ein bisschen aufs Auge gedrückt. Ja, hätte man ein bisschen runterschrauben können, auch den Orko, der halt das immer wieder einem unter die Nase reibt. Aber habe ich ja vorher schon erwähnt, ist prinzipiell ja wichtig. Es wird aufgebaut, dass das mit der lachenden Brücke und mit diesem Geheimnis der lachenden Brücke zu tun hat. Auch das hätte man ein bisschen dosierter einsetzen können und ja, was hier mir am meisten auffällt im negativen Sinne ist, dass das Geheimnis von Man E-Faces so stark angeteased wird. He-Man erwähnt es zweimal zumindest wirklich intensiv, dass er ihn damals befreit hat in den Mystic Mountains, dass er so ein tolles Geheimnis hat und dass er, dass das nicht wieder mit ihm passieren darf. Also da gibt es einige Dinge, die wirklich interessant sind, die man sich hier einfallen hat lassen, aber man löst es nicht auf. Und das finde ich schon traurig. Das ist wie wenn man ein Fass aufmacht, vielleicht sogar ein Bierfass in dem Fall. Ja, wir sind ja im Reds.
Ganzes Fass.
Der Olli-Kosmos. Stellt euch vor, es wird ein wunderschönes, großes Bierfass angeschlagen und keiner darf davon trinken.
Das ist echt mies.
Ja. So ungefähr kommt mir das vor. Ja, es wird ein großes Fass aufgemacht mit diesem Geheimnis, aber es wird dann nicht davon gekostet, von diesem ganzen,
und
was hier aufgefahren wird.
Und auch in der nächsten Folge nicht, beziehungsweise die Man-E-Faces-Story wird ja nochmal in der Folge 24 in Skeletors Meisterplan aufgegriffen. Und da wird es aber auch nicht so ganz aufgelöst. Also so wie du gesagt hast, He-Man sagt, er hat unendliches Leid durchstehen müssen und so weiter und welche Geheimnisse ranken sich darum. Ja, aber zu dieser Folge werden wir ja noch kommen. Genau. Ja, mein Fazit ist, die Folge beginnt super. Ist wirklich diese Mystery rund um Man-E-Faces, die finde ich richtig geil. Die Stimme von Man E-Faces haben wir schon besprochen, die passt für mich nicht so ganz zu seinem Charakter. Aber insgesamt ist die Atmosphäre während der ganzen Folge echt cool, sehr geheimnisvoll und auch schon irgendwie anders als wie die bisherigen Folgen, die man so kennt. Genau. Feuriger Eisvogel war auch wieder da, leider halt auch irgendwie dann ein bisschen unterrepräsentiert zum Schluss, der hätte auch nochmal einen Auftritt haben können. Insgesamt, wie gesagt, die ganze Story sehr viele Rätsel, ist so eine richtige Quest, auf die sich die Helden da begeben, reisen durch fantastische Welten. Und ja, mein großer Negativpunkt ist eben das Finale. Das war, also ich sag mal, die Bösen zu besiegen durch Verbeugen und Demut zeigen, das war irgendwie ein bisschen mau.
Das ist nicht so dein Ding, gell?
Nein, das ist nicht so mein Ding. Da hätte ich Orko mal vorpreschen lassen in dieser Folge. Ja, und eben, ja, schade, dass man wieder sehr viel aufgebaut hat. Eisvogel, Man E-Faces, und recht wenig aufgeklärt hat. Aber gut, da wollte man eben die Hörer an der Stange halten. Genau. Also die Folge sticht in jedem Fall heraus, sehr oft positiv, auch ein paar negative Aspekte gibt's, aber insgesamt eine wirklich sehr, sehr interessante Folge, wo ich trotzdem die Hypothese einer gewissen Drogenerfahrung, die da mit reingespielt hat, nicht ganz vom
ausschließen möchte. Okay, na dann bresch mal vor mit deinem Ranking, lieber Dieter. Was gibst du dieser
Folge? Ja, mein Ranking ist eine 7 von 10.
Aha, okay.
Dennis?
Ich, bitte, Dennis.
Ich bin bei 8 von 10 Punkten.
Wow. Oh, yeah. Nico?
Da schließe ich mich dem Dieter an mit 7 von 10 Punkten.
Okay. Ja, dann bin ich heute der Niedrigste von euch. Ich gebe dieser Folge 6 von 10.
Und, sag mal, als du letzte Woche den halben Kasten Bier getrunken hast, da war aber die Wertung höher.
Weil du schon müde bist und weil du pinkeln gehen musst.
Also, das lasse ich mir sicher nicht sagen, dass ich heute nicht auch einen halben Kasten Bier getrunken
so
habe. Übrigens, mittlerweile habe ich mir ein Stiegl Columbus aufgemacht.
Oh,
das Pale Ale. Ehrlich. Also,
das Pale Ale von Stiegl.
Ich habe ganz vergessen, wie gut das ist. Es ist ja unglaublich gut.
Abgesehen, sie haben jetzt auch ein, habe ich die Tage auf Facebook gesehen, ein Himbeerradler. Das sah auch richtig gut aus.
Ja. Den Stiegl Himbeerradler.
Ist das recht exotisch so lang, oder, bei euch im Norden? Weil ich sag mal, Himbeerradler ist bei uns recht gängig eigentlich.
Okay, nee, hab ich so noch nicht getrunken hier.
Nee.
Aber den haben wir uns früher selber gemischt, also wie es noch nicht abgefüllt von Stiegl gegeben hat, so eine Himbeerlimo.
Ich sehe gerade, den gab es letztes Jahr auf jeden Fall auch schon. Mhm. Ich dachte, das wäre jetzt eine ganz neue Einführung, aber Himbeerradler,
ein witziger
Herr Kapitän, also auf jeden
Schmeckt
Fall.
Ja. Ausgezeichnet, mein Lieblingsradler.
Auch die Flaschen sehen so süß aus. Ich bin ja ein bisschen verliebt in Stiegl, die Stiegl-Brauerei, also gerade die speziellen Sorten. Also mal gucken, so ein Himbeerradler, ob ich den mir hier, ich habe auf Facebook schrieb, kommentierten viele Leute, dass man es eben nach Deutschland irgendwie nicht bestellen kann, aber dann schrieb auch eine Dame irgendwie, ja, in Köln hätte sie es aber irgendwo in einem Laden gekriegt. Mal gucken, ich habe ja hier einen Getränkeladen, der das Stiegl Hell kriegt. Mhm. Vielleicht kann ich da mal nachfragen, dass der bei der nächsten Bestellung vielleicht hier auch mal den Radler auf die Palette packt, jetzt wo der Sommer ansteht. Also ich wir haben ja auch natürlich ein, zwei gute Brauereien, aber schon mal Daumen hoch dafür.
Ja. Du Dennis, ja, ich bin mir auch sicher, der Himbeerradler, das wäre das Lieblingsgetränk von Orko gewesen.
Da bin ich mir sehr, sehr sicher, ja.
Du, mein Traum, letzte Folge, Folge 37, mit euch beiden in Salzburg mit einem Himbeerradler zusammen, also mit einem Himbeerradler in der Hand, live in ein Mikrofon.
Das wär großartig.
Das müssten wir eigentlich tatsächlich machen.
Das wäre großartig.
Du, Olli, im Freibad, oder? Weil du hast ja gesagt, wir müssen mal einen Badcast, also im österreichischen Dialekt, Bordcast. Im Freibad.
Genau, im Freibad am Bordcast. Genau. Ja. Oder ein Bootcast am Boot, also am Elektroboot. Ach so. Ein Bootcast.
Das ging auch. Ja, am Salzkammergut.
Ja, auch mal schön.
An den Seen mieten wir unser Boot und machen wir den Bootcast.
Ich bin immer dabei, Leute.
Bin für alles. Bin für alles.
Nee, wenn wir mal durchrechnen, es sind noch 23 Folgen. Wenn ihr tatsächlich jetzt alle zwei Wochen eine Folge bringt, dann sind das noch 46 Wochen, also knapp ein Jahr. Also vielleicht sitzen wir tatsächlich. Wobei die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht gering, dass wir das dann vielleicht sogar bei WrestleMania oder so machen. Aber wir gucken mal. Also wir zusammen im Biergarten, vielleicht auch so ein paar, dass man auch mal zum anderen Tisch geht, ne, und sagt, hier, was haben Sie davon gehalten, He-Man? Und dann noch so ein paar Figuren mitbringt und auch mal mit den anderen Leuten so ein bisschen kämpft und sowas.
Ja.
So ein Orko mal aufzieht und über den Biertisch laufen lässt. Also ich sehe da Potenzial.
Gänsehaut, Leute.
Wahnsinn.
Da haben wir ein ganz neues Konzept. Also das klingt für mich eher nach Folge 38, aber
Das wäre echt ein Ding.
Und dann könnt ihr auch mal euren Prolog, könnt ihr auch mal live vor Ort dann einsprechen, gucken, wie das dann ankommt. Genau.
Ja, und ich würde mich auch freuen, im Biergarten so einen, der so, ich sag mal so, 6-7 Bier dann schon getrunken hat, dass ich dem dann die Frage, die wir immer am Ende unseres Podcasts stellen, den dann mal frage, geht heute nicht, weil wir sind nicht im Biergarten. Deshalb würde ich gerne Nico eine Frage stellen.
Gerne.
Und zwar, Nico, das weißt du noch gar nicht. Also die Honigbombenfolge, die ist ja jetzt vorbei. Deswegen haben wir keine Honigbombenfrage mehr. Wir haben jetzt eine neue Frage. Und zwar, es gibt jetzt die Siegertyp-Frage. Also wir wissen ja, dass Mechaneck ein sehr großer Siegertyp ist. Das werden wir noch hören in den nächsten Folgen. Und wir vergleichen immer so ein bisschen so, was gibt es noch für Siegertypen und wie stehen die zu Mechaneck. Und deshalb jetzt eine Frage an dich, Nico. Bist du bereit?
Ich bin jederzeit bereit, klar.
Ja, dann frage ich dich, wer ist denn der größere Siegertyp? Doros, ein eisiger, mit Giftpfeilen bestückter Zwerg im Besitz vieler seltener Erden? Oder Mechaneck, mit einer Keule bewaffnet, einem langen Hals bestückt und im Besitz des Erbes von Krandor?
Ja, das ist ganz klar der Zwerg. Ne? Also die Zwerge, die haben es mir angetan, auch gerade in dieser Folge. absoluter Siegertyp. Schlau, frech, keck, arrogant. Es ist auch genauso, fast so wie ich. Ne? Bin ein bisschen größer als der, glaube ich, ein bisschen. Auf jeden Fall der Siegertyp.
Ja, finde ich cool. Du, Olli, du weißt es ja, ich halte es auch mit den Zwergen. Bin ich absolut Nikos Meinung. Zwerge, ganz egal wo, in den Mystic Mountains, im Wine Jungle, die sind einfach cool. Und besonders cool, wenn auch von Oliver Rohrbeck gesprochen. War in dieser Folge nicht der Fall, aber war trotzdem cool.
Da kann ich leider nicht mit, weil Mekanek ist natürlich der einzige Siegertyp, der wahre, der einzige, der echte. Ja. Aber bitte, jeder wie er will. ich bin raus, lieber Dieter, lieber Dennis, lieber Nico. Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Freue mich, wenn ihr noch das eine oder andere Mal vorbeikommen wollt und auch vorbeischaut, und wünsche euch allen einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder wo auch immer, wie auch immer ihr diesen Tag noch gestaltet.
Ja, dann bleibt mir zum Schluss noch die Verabschiedung. Liebe Leute da draußen, liebes Masters of the Universe Universum, Eternia wird nicht untergehen, und falls doch, dann erfährt ihr es bei uns bei He-Mans Machtschädel. Chris E-Faces, endlich! Du bist frei! Wir kehren in den Palast des Podcasts zurück.
Danke, Dieter. Skeletor hat versucht, mir den nächsten Helden von die rechte und die linke Hand des Podcasts zu entlocken. Aber ich habe nichts verraten.
Ich auch nicht, Chris E-Faces. Aber vielleicht sollten wir unseren Freunden in nicht allzu ferner Zukunft verraten, ob du auch in diesen Podcast, He-Mans Machtschädel, wieder zurückkehren wirst.
Ich werde darüber nachdenken, Dieter. Aber nun lass uns gehen. Ich möchte diese Folge so schnell wie möglich verlassen.